Ein Konzern, der aus einer der größten Autofusionen der jüngeren Industriegeschichte entstanden ist. Ein CEO, der aus Kostendisziplin, Plattformlogik und Synergien ein scheinbar extrem erfolgreiches Managementmodell gebaut hat. Und eine Strategie, die zunächst wie der Beweis wirkte, dass ein Volumenhersteller auch in der Transformation hohe Margen erzielen kann. Die Rede ist von Stellantis. Wir schauen in der aktuellen Folge, was mich bewegt, darauf, wie aus PSA und Fiat Chrysler ein globaler Autokonzern wurde, warum Stellantis anfangs wirtschaftlich so stark dastand und weshalb der Konzern heute wieder an einem Punkt steht, an dem vieles neu sortiert werden muss.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Yannick, wir haben es in der vergangenen Woche versprochen. Wir werden es halten. Wir sprechen heute über Stellantis. Hallo Yannick.
Hallo Pascal, das tun wir gerne. Versprechen sollte man ja halten.
So ist es. Jetzt sind wir natürlich in einem News-Geschäft. Da darf man auch mal davon abweichen, wenn jetzt hier die Breaking News reinkommen. Nein, also wir haben es ja letzte Woche angesprochen, dass wir diese Woche über Stellantis sprechen wollen. Denn Stellantis hat eben einiges verkündet, wie man jetzt vorausgehen will, mit welcher Strategie in ganz vielen Feldern man wieder auf Kurs kommen will. Denn ich habe es gerade im Intro schon angesprochen, Stellantis, ein ja noch vergleichsweise junger Konzern, wenn man sich das Konzernkonstrukt anschaut nach der Fusion. Ein Konzern, der dann zwischenzeitlich in den vergangenen Jahren extrem erfolgreich war, mit Margen, von denen zum Teil Premium-Hersteller träumen. Und aber auch dann der harte Aufprall in die Realität, könnte man fast sagen. Aber Yannick, das alles wollen wir heute auf der einen Seite einmal aufdröseln, so die vergangenen Jahre, damit man versteht, wo Stellantis eigentlich herkommt und was dazu geführt hat, dass man heute steht, wo man steht, egal ob jetzt alle positiven, negativen Vorzeichen. Und dann wollen wir, Yannick, einen Blick darauf werfen, was denn jetzt eigentlich neu werden soll.
Absolut, das machen wir heute. Stellantis steht ja momentan wie viele andere Autokonzerne ja auch so ein bisschen an so einer Wegscheide. Wo geht's jetzt hin? Man ist im Umbruch begriffen und da hatten wir ja gerade in der letzten Woche wirklich, also Stellantis, wenn man mal ganz platt auf die, sag ich mal, die Newslage schaut, also gefühlt jeden Tag kam wieder eine neue Meldung von Stellantis über den Äther, dass quasi neue Partnerschaften beziehungsweise vertiefte Partnerschaften angekündigt wurden und eben auch ein großer Strategieaufschlag, der da letzte Woche in den USA tatsächlich von Stellantis verkündet wurde. Den schauen wir uns dann später nochmal im Detail an. Aber jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen in die Genese gehen. Wo kam Stellantis eigentlich her? Wie haben sich die letzten Jahre so entwickelt, auch unter dem alten Boss Carlos Tavares? Da bin ich ganz, ganz gespannt, was du da so alles an Wegmarken rausgefunden hast.
Ja, schauen wir doch einfach mal direkt rein. Yannick, 2021 kam es zur Fusion zwischen PSA, der Gruppe PSA und Fiat Chrysler Automobiles FC. 2021 und daraus ist dann eben der globale Autokonzern mit 14 Marken Stellantis entstanden. Ja, der Zusammenschluss damals eigentlich, kann man fast sagen, eine ganz nüchterne Ehe sozusagen. PSA brachte in diese Ehe ein Kostendisziplin, schon bereits eine sehr ausgeprägte Plattformkompetenz, vor allem hier in Europa, auch Sanierungserfahrung, was zum Beispiel Opel angeht, die man ja auch im Konzern der Gruppe PSA wieder auf Track gebracht hat. Und gleichzeitig hat dann Fiat Chrysler vor allem, wenn wir jetzt mal vom Fiat-Teil an der Stelle mal absehen, vor allem ein sehr starkes Nordamerika-Geschäft eingebracht. Starke Marken wie Jeep, Ram, die in Nordamerika wirklich für etwas stehen und da auch eben sehr beliebte Marken mit hohen Marktanteilen sind. Und das hat dann insgesamt einfach für die globale Größe gesorgt, die beiden jeweils einfach so ein wenig gefehlt hat, um einfach die Herausforderung unserer Zeit rund um Elektrifizierung, Software, globale Plattformökonomie, um das einfach bewerkstelligen zu können. Ja, also man kann im Prinzip sagen, ist jetzt keine keine romantische Industrieehe, aber auch jetzt nicht eine Zweckehe im Sinne von, jemand musste da jetzt finanziell wirklich hart unter die Arme gegriffen werden oder da wurde jemand übernommen, weil es da wirtschaftlich große Schieflagen gab, sondern es war einfach der Zusammenschluss, der Handshake sozusagen von zwei ohnehin bereits sehr großen Autokonzernen mit mehreren Marken, um einfach so ein bisschen die Frage zu beantworten, wie groß muss eigentlich in unserer Welt heutzutage ein Autobauer sein, um kritische Größe zu haben, diese Transformation unserer Zeit gewuppt zu bekommen. Und Stellantis hat das dann eben eindrücklich beantwortet mit, ja, sehr groß. Ja. Also ich habe es gerade schon gesagt, 14 Marken und Yannick, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Großen und Ganzen eigentlich ja vergleichbar im Grunde genommen nur noch der Volkswagen-Konzern, ja. Wenn man mal diese Markenvielfalt, diese Größe sich anguckt, wo Volkswagen vielleicht dann so ein bisschen markentechnisch dann der amerikanische Fußabdruck vielleicht ein bisschen fehlt. Ne? Mhm. Beziehungsweise, klar, da wird man jetzt ja auch mit Scout auch wieder ein bisschen stärker auf den nordamerikanischen Markt schauen. Aber da war eben so ein bisschen damals die Entscheidung zwischen PSA und Fiat Chrysler. Wenn wir uns zusammentun, dann haben wir eigentlich mit 14 Marken die ganze Welt eigentlich sehr groß umspannt. Und ja, was dann so ein bisschen der Grundgedanke eigentlich von Stellantis war und das eben dann auch der Gedanke des damaligen ersten Stellantis-CEOs Carlos Tavares war, ist eben Markenvielfalt nach außen, aber knallharte Skaleneffekte und Skalendisziplin nach innen. Also man hat Stellantis schon so aufgebaut, dass man nach innen betrachtet, in der internen Logik, ganz, ganz stark auf Standardisierung gesetzt hat, auf gemeinsame Plattformen, gemeinsame Antriebe, gemeinsamen Einkauf, gemeinsame Software. Mhm. Also versucht quasi im ganz großen Maßstab die Komplexität intern so hart es geht runterzufahren, während man gleichzeitig aber die Markenvielfalt und Markenidentität und auch die Kundschaften, die jeweils dahinter steht, gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Das war so ein bisschen die Idee von Stellantis zur Gründung und zur Entwicklung. Ich habe es gerade schon gesagt, Carlos Tavares, der erste CEO, kam aus der PSA-Welt, hatte dort bereits auch man könnte sagen, den Ruf als Sanierer. Man hat ihn ja später ja auch regelmäßig auch als Monsieur Marge bezeichnet, weil er wirklich jemand ist, der in seiner Herangehensweise ja schon sehr knallhart einfach auf Effizienz und Kostendisziplin gepolt ist. Das hat er dann wirklich auch bei Stellantis ja in beeindruckender Manier, muss man sagen, ohne das jetzt an der Stelle, ich sag mal vorsichtig, menschlich zu bewerten, weil ich glaube, überall da, wo man knallhart reingeht, macht man sich nicht nur Freunde. Und ich glaube auch, vielleicht auch etwas, kleines Foreshadowing, was dann auch einem Tavares später am Ende vielleicht ein kleines bisschen geschadet hat oder vielleicht auch zum Bruch mit ihm geführt hat, ob er jetzt dann immer intern auch bei der Belegschaft der beliebteste CEO gewesen ist, das darf dahingestellt sein. Ja, deswegen an der Stelle einfach mal, ohne jetzt erstmal die Bewertung, das hat einfach das, was er angelegt hat, Kostenkontrolle, harte Synergien, harte Ergebnisorientierung, ganz wenig Komplexität, ich habe es schon gesagt, und dann eben ganz viel Marge. Und das hat funktioniert, das kann man nicht anders sagen. Es hat für die Größe des Konzerns, für das, was Stellantis war und ist, beeindruckend funktioniert. Nur mal einige Zahlen. 2021 lag die Marge schon, und das war das Fusionsjahr, schon bei 11,8%, 22 bei 13%, 23 bei 12,8%. Das sind Margen, ich habe es vorhin gesagt, von denen Premium-Hersteller träumen. Das sind Größenordnungen, die hat in der Vergangenheit vielleicht einen Porsche gehabt und auch die nicht mehr. Das war also Yannick, vielleicht mal so ein kleines Zwischenfazit oder wie du es vielleicht auch in den letzten Jahren wahrgenommen hast. Da muss man einfach sagen, da hat zumindest einfach nach den ersten 2-3 Jahren mindestens mal auf dem Papier extrem gut funktioniert, was der Grundgedanke hinter Stellantis war und was die Herangehensweise von Carlos Tavares war.
Ja, das kann man schon so sagen, dass mit dem knallharten Sanierer, das hat man ja nun nicht nur von wenigen Stellen gehört und das
so eine Person natürlich im Konzern auch nicht an allen Stellen, in so einem Megakonzern kann man sagen, der ja multinational unterwegs ist, dann ist das ja völlig nachvollziehbar, dass so ein Vorgehen sich wirklich auf die Thema Standardisierung, auf das Thema Kostendisziplin auch zu konzentrieren, dass das nicht überall gut ankommt. Aber es hat natürlich an der Stelle ganz offensichtlich etwas gebracht, wobei man auch sagen muss, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, woran Stellantis heute auch so ein bisschen krankt ist, die Verkaufszahlen von Stellantis, wenn man sich jetzt mal auf die globalen Absatzzahlen anschaut, die stagnieren eher und da ist jetzt nicht wirklich so der Durchbruch gelungen. Also ich sag mal so, man hat sich auf einem gewissen Niveau stabilisiert. Man hat das wahrscheinlich auch durch die Sparmaßnahmen oder beziehungsweise auf die Disziplinmaßnahmen, kann man ja so sagen, irgendwie es schon geschafft, sich zu stabilisieren. Aber wenn man eben auch auf die harten Zahlen schaut, was den Verkauf anbelangt, da ist jetzt Stellantis nicht stark gewachsen, sondern man kann eher sagen, stagniert in den letzten Jahren. Und wenn man jetzt auf die aktuelle Phase kommt, natürlich auch, was die Profitabilität anbelangt, wieder in schwierige Fahrwasser gekommen. Also das ist ja auch vielleicht ein zweischneidiges Schwert an der Stelle.
Du sagst es, und da steckt auch schon ganz viel drin, warum Stellantis dann jetzt aktuell oder sagen wir mal ab 2024/25 dann auch eher wieder in etwas schwierigere Situationen gekommen ist. Aber gehen wir nochmal rein in das, was dann eben, jetzt haben wir gerade eben schon festgestellt, PSA, FCA miteinander fusioniert, Carlos Tavares als großer Sanierer, als Margenfetischist, wollte ich schon fast sagen. Also alles für die Effizienz, alles für die Kostendisziplin, alles für Synergien, Plattformlogik, Standardisierung, ja, extreme Skaleneffekte. So hat Tavares Stellantis aufgebaut, hat dann 2022 die Dare Forward 2030 Strategie vorgestellt. Extremer Anspruch, vor allem in Richtung Elektromobilität. Man wollte mehr als 75 batterieelektrische Modelle anbieten, bis 2030 jährlich 5 Millionen BEVs verkaufen. Und gleichzeitig aber hat Stellantis ein hartes finanzielles Versprechen abgegeben, nämlich dem Umsatz bis 2030, Achtung, Yannick, wollte man verdoppeln, bis 2030 und über die ganze Dekade hinweg zweistellige operative Margen halten. Ja, das heißt, Stellantis hat mit dieser Dare Forward-Strategie das extrem ambitionierte Versprechen abgegeben. Wir schaffen Transformation, harte Transformation, gehen aus dieser Transformation am Ende auch als einer der großen Player und Marktführer heraus. Und all das schaffen wir, während wir profitabel bleiben, Umsatz steigern, also im Prinzip alles Wirtschaftliche halten oder verbessern können, während wir den großen Umbau technologisch produktseitig machen und das alles eben über Markenvielfalt bei Plattformlogik und so weiter. Ja. Also das war im Prinzip ja das riesengroße Versprechen und da muss man dann einfach ehrlicherweise sagen, dieses Versprechen konnte Stellantis dann nicht halten, war vielleicht auch einfach, muss man vielleicht auch sagen, drei Nummern zu groß, weil der Plan hatte natürlich extreme Voraussetzungen. Ja, gleichzeitig profitabel bleiben, schnell elektrifizieren, alle Marken sinnvoll führen, in Nordamerika weiter groß Geld verdienen. Also wie gesagt, es war der Versuch, Transformation bei gleichzeitig eigentlich keinen finanziellen Einschnitten zu gestalten. Da sind schon ganz andere dran gescheitert und wie man jetzt ehrlicherweise feststellen muss, Stellantis am Ende auch. Zum Start hat das erstmal extrem gut funktioniert. Mhm. Ich habe ja gerade eben die operativen Margen auch schon angesprochen. Tatsächlich konnte Stellantis und Tavares konnten früh extrem starke Synergien heben. Die Kostendisziplin hat sich verbessert. Hohe Erträge in Nordamerika hat man vor allem durch Jeep und Ram erzielt. Da hat man fast eigentlich in der Phase zwischen 21 und 23 so ein bisschen ausgesehen wie eigentlich der klassische Gegenentwurf zum strugglenden Volumenhersteller, muss man fast sagen. Eine absolute Margenmaschine. Aber, und das ist dann eben das große Aber, 2024 kippte im Prinzip diese strategische Erzählung. Ja, und zwar deutlich. Der Umsatz ist deutlich gesunken, der Nettogewinn eingebrochen, die operative Marge ist auf 5,5% gefallen. Das klingt dann schon wieder eher nach Volumenhersteller, ist aber eben von den zweistelligen Margen, die Tavares versprochen hat, dann eben meilenweit entfernt. Und du hast es schon so ein bisschen angesprochen, mit den Absätzen zum Beispiel auch, denn man muss Stellantis vielleicht so ein kleines bisschen vorwerfen, und das ist dann letztendlich auch Tavares zum Verhängnis geworden, so ein bisschen vorwerfen, vielleicht tatsächlich die Produktstrategie, die Marken, die Modellvielfalt, das so ein bisschen vernachlässigt zu haben. Dass er nämlich unter der knallharten Restrukturierung und knallharten Effizienztreiberei, knallharten Kostendisziplin und Synergien so ein bisschen vergessen hat, dass man auch gleichzeitig dafür aber, ja, ganz simpel betrachtet, attraktive Modelle auf den Markt bringen muss, auf den verschiedenen Märkten weiterhin attraktiv bleiben muss, die Marktanteile sich sichern muss, halten muss, ausbauen muss. Und genau das hat bei Stellantis dann nicht funktioniert. Gab auch viel Kritik von Händlern, viel Kritik von der Belegschaft, vor allem auch an Tavares selbst. Ich habe es vorhin auch schon angesprochen. Die Kosten der Transformation waren dann doch etwas höher. Wir wissen, wie sich die Elektromobilität entwickelt hat. Nämlich vielleicht nicht so, dass man die große Wette, die Tavares 22 formuliert hat, dann auch halten konnte. Und so ist Stellantis dann wirtschaftlich wieder in etwas schwierigeres Fahrwasser gefahren. Mindestens aber mal meilenweit von den Erfolgen der ersten Jahre entfernt gewesen, was dann eben auch Ende 24 dazu geführt hat, dass Carlos Tavares mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Ja, und jetzt, Yannick, sind wir so ein bisschen beim Heute. 25 war dann so ein bisschen das Reset-Jahr. Antonio Filosa wurde als neuer CEO eingestellt, kommt aus dem Konzern, kennt ihn seit vielen Jahren und ist jetzt eben bemüht, eben das auszubalancieren, was vorher vielleicht eben nicht in Balance war, was vorher vielleicht nicht im Gleichgewicht war, nämlich auf der einen Seite eben die Transformation, die teurer, aber vielleicht auch langsamer ist, als man sich das in den ersten Jahren gewünscht hat, gleichzeitig mit den finanziellen Versprechen irgendwo aufrechterhalten zu können und aber auch die Modellvielfalt attraktiv zu halten, die Modelle und das Portfolio attraktiv zu halten. Das ist jetzt eben Aufgabe von Filosa. Das ist ja 25 schon angegangen, aber eben auch mit harten Einschnitten, aber auch einem Jahr, Yannick, und damit kommen wir dann so ein bisschen zum Heute, ein Jahr, was sich nach hinten raus aber schon wieder etwas gebessert hat. Und Yannick, ich glaube, du hast da bestimmt auch so ein bisschen einen kleinen Blick drauf, aber die Performance von Stellantis jetzt auch zunächst in 26, die sieht wieder gar nicht so schlecht aus eigentlich.
Ja, das stimmt. Es geht auf jeden Fall aufwärts. Gerade wenn man sich so die ersten Quartale anschaut, da ist das wieder auf jeden Fall, zeigen die Zeiger nach oben sozusagen. Aber man muss natürlich erstmal sagen, und das ist so ein bisschen der sozusagen die Kröte, die wir jetzt zum Anfang auch nochmal schlucken müssen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf das letzte Jahr schauen, auf die knallharten Finanzzahlen auch, dann muss man erstmal sagen, dass Stellantis im vergangenen Jahr einen massiven Verlust eingefahren hat, von über 26 Milliarden Euro. Also wenn man sich das sozusagen im Vergleich anschaut, die Gewinne sind eh schon rückläufig gewesen in den letzten Jahren. Aber im letzten Jahr eben, es hat auch ein bisschen was aufgrund von dieses Abschreibungsthema auch zu tun, warum jetzt da einfach so ein großer Verlust zu Buche steht. Aber eben auch, wenn man sich so ein bisschen die anderen Finanzzahlen eben auch anschaut. Du hattest gesagt, das Thema Umsatz, es war mal eine Verdopplung des Umsatzes im Raum. Auch dieser Umsatz ist 2025 im Vergleich zum schon etwas schwächeren Jahr 2024 zurückgegangen. Das sieht auch nicht so besonders gut aus. Gewinne hatte ich schon gesagt, die Verkäufe stagnieren eben auch. Und eine interessante Statistik habe ich auch bei den Kollegen vom Handelsblatt noch gefunden. Wenn wir so ein bisschen auf das Thema Elektromobilität schauen und das, was Carlos Tavares ja so ein bisschen ausgerufen hat mit der Forward, dass es auch ganz klar auf das Thema Elektrifizierung gehen soll. Die Kollegen vom Handelsblatt haben mal in die Geschäftsberichte geschaut und mal berechnet, wie so der Anteil reiner Elektroautos am Absatz von Stellantis sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Und wir kamen von einem Jahr so zwischen 2-4% im Jahr 21 und das hat sich jetzt verdoppelt, kann man sagen, auf 8%. Aber das ist natürlich nicht das, wo man vielleicht hin wollte, gerade was den Absatz, was die Verkäufe von Elektroautos anbelangt.
5 Millionen bis 2030. War der Plan. 5 Millionen bis 2030.
Genau, und wir sind ja momentan bei einem Komplettabsatz bei 5 Millionen oder 5,48 im Jahre 2025. Also das ist, da sind, ist man meilenweit davon entfernt, an diese Ziele heranzukommen. Ja. Und Pascal, du hast es gesagt, der neue Chef, der neue CEO jetzt, der Nachfolger von Carlos Tavares, Antonio Filosa, der versucht, das Ruder jetzt rumzureißen und hat dafür in der vergangenen Woche, ich habe es eingangs auch schon gesagt, eine ja neue Strategie ausgerufen, die, finde ich, vom Namen alleine schon auch ambitioniert klingt, denn das ganze Ding heißt Fastlane 2030, also Fastlane 2030, um es mal ein bisschen einzudeutschen. Also eine neue Strategie vorgestellt, in der man schon versucht, den Umbruch jetzt auch wieder positiver zu gestalten, mit einem ganz klaren Anspruch an dieser Stelle. Man will zurück in das, in den Bereich der Profitabilität natürlich, wenn man sich die, wenn man sich die Zahlen aus dem vergangenen Jahr anschaut. Und man will natürlich auch wieder wachsen und nicht sozusagen auf diesem Stagnationslevel bleiben an dieser Stelle. Deswegen gibt es jetzt, wie gesagt, diese neue Strategie, die ganz unterschiedliche Aspekte und ganz unterschiedliche Hebel auch beinhaltet, wie man diese Wende und wie man quasi ja diese Negativentwicklung, die wir jetzt bei Stellantis in den letzten Jahren und gerade im letzten Jahr hatten, so ein bisschen vorbeugen will, beziehungsweise wieder in einen positiven Bereich ummünzen will. Und da schauen wir jetzt mal so ein bisschen drauf, was denn so die Kernelemente dieser neuen Strategie und die zentralen Hebel eben sind. Also zum einen will man sich stärker irgendwie auf Kernmarken konzentrieren. Und mit Kernmarken meint Stellantis und meint Antonio Filosa vor allem vier Marken, die momentan absatztechnisch und auch was die Profitabilität anbelangt, eben noch ganz gut dastehen. Und dazu gehören eben die Marken Jeep, Ram, Peugeot und Fiat. Da will man sich jetzt nochmal stärker konzentrieren. 70% der Investitionen, die sollen jetzt in diese vier Kernmarken fließen. Ich werde gleich noch sagen, wie viel jetzt investiert wird, aber erstmal nur so ein bisschen, wo es jetzt auch strategisch, was die Markenstrategie anbelangt, hingehen soll. Eben 70% der Investitionen auf diese vier Kernmarken. Mhm. Ja, und andere Marken, wie zum Beispiel Opel, Citroën oder Chrysler, die werden jetzt deutlich stärker regional positioniert und drücken damit, kann man sagen, so ein bisschen ins zweite Glied. Also wie gesagt, auf der einen Seite die vier Kernmarken und auf der anderen Seite die vier, die so ein bisschen ins zweite Glied drücken und da eben strategisch nur so ein bisschen eine untergeordnete Rolle spielen sollen. Das bedeutet so ein bisschen weniger Gleichbehandlung, was alle Marken anbelangt. So, man hat ein großes Markenkonglomerat und will die quasi auch, wie du ja eingangs auch gesagt hast, über das Thema Standardisierung natürlich gleichermaßen beglücken. Das soll jetzt eben nicht mehr gemacht werden. Man soll sich, will sich da eben doch so ein bisschen differenzierter mit den einzelnen Marken beschäftigen. Und da schon einen ganz deutlichen Investitionsfokus eben auf die genannten Marken Jeep, Ram, Peugeot und Fiat legen, um eben da im Bereich die Themen Profitabilität und Volumen auch zu priorisieren am Ende des Tages. So, ich habe schon gesagt, massive Investitionen kommen jetzt auf den Konzern zu. Stellantis plant rund 60 Milliarden Euro in den kommenden Jahren auszugeben. Gleichzeitig sollen über bis zu 60 neue Modelle und 50 Modellaktualisierungen kommen, darunter ein signifikanter Anteil an Elektrofahrzeugen, aber auch, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Markenzeichen der neuen Strategie, es wird sich auch wieder stark auf das Thema Verbrennermodelle konzentriert. Also das, was wir eigentlich branchenweit momentan sehen, das passiert natürlich jetzt auch bei Stellantis, gerade wenn man so ein bisschen auf den nordamerikanischen Markt kommt, da komme ich gleich noch zu. Also auch hier das Ziel, mehr Marktabdeckung, bessere Margen natürlich zu erreichen, aber eben auch nicht mehr alleine mit dem Thema Elektrifizierung, sondern das Thema Verbrenner rückt hier auch wieder ganz klar in den Fokus. Zentraler Hebel bleibt das Thema Standardisierung. Bis 2030 soll etwa die Hälfte aller Fahrzeuge auf nur ganz wenigen Plattformen basieren. Im Fokus steht da vor allem die Plattform STLL1. Ja, also da kommen verschiedene Modelle aus verschiedenen Segmenten drauf, Kleinwagen wie Opel Corsa, Kompakte wie Peugeot 308 oder der Opel Grandland aus dem Mittelklassebereich sollen darauf basieren, ganz klar mit dem Ziel eben Komplexität und Kosten natürlich weiter zu reduzieren und Einsparungen auch von mehreren Milliarden Euro zu erreichen und auch natürlich die Entwicklungszeiten deutlich zu verkürzen. Ja, also das ist auch ein klares Ziel, absolut logisch. Das wollen momentan alle und das daran müssen sich auch alle messen lassen am Ende des Tages. Dazu
soll es helfen, auch die Produktion umzubauen und auch effizienter aufzustellen. Auch das ist nicht überraschend an dieser Stelle. Überraschend oder bemerkenswert auch vor allem für den europäischen Markt ist, dass man hier die Produktionskapazitäten deutlich zurückfahren will, also um etwa 800.000 Fahrzeuge auf rund 3,9 Millionen Fahrzeuge jährlich. Also diese, damit will man erreichen eben, dass die Auslastung von derzeit 60% auf etwa 80% steigt. Und das ganz klar auch ein klassischer Schritt, um eben Fixkosten zu senken und die Effizienzen auch zu erhöhen. Parallel natürlich auch Investitionen in Digitalisierung von Fertigung, KI, digitale Zwillinge. Das ist ganz klar. Das machen auch momentan alle, um auch hier natürlich das Thema Effizienz weiter nach vorne zu bringen. Ganz wichtig, und das zeigt auch so ein bisschen die differenzierte oder auch fragmentierte Strategie von Stellantis an dieser Stelle. Man will sich nicht nur auf diese vier Kernmarken konzentrieren, die ich genannt habe, sondern auch vor allem auf den nordamerikanischen Markt. Der steht hier ganz klar im Fokus bei Stellantis, weil man hier eben das größte Potenzial für Wachstum und Margen auch sieht. Das ist auch so ein bisschen spannend, dass das Ganze auch in Auburn Hills in Michigan präsentiert wurde. Also Stellantis hat diese neue Strategie, die Fastlane-Strategie eben in den USA auch gezeigt, um vielleicht auch so ein bisschen zu unterstreichen, dass wir hier in den USA auf dem nordamerikanischen Markt eben unser größtes Potenzial sehen. Die operativen Margen sollen von 8-10% gesteigert werden, Umsatzsteigerung von 25%. Die US-Produktion soll um 50% steigen und mehr als 5.000 neue Stellen sollen auch entstehen. Also mal so ein bisschen der gegenläufige Trend. Mhm. Also hier ganz klar der Investitionsfokus auf die USA mit Modellen im Pickup-Segment natürlich. Muscle Cars sollen auch kommen. Und das Thema, auch ganz interessant, Range Extender soll in den USA forciert werden, weil auch die Thematik ist ja unseren Zuhörerinnen auch bekannt, dass das Thema Elektromobilität oder reine Elektromobilität momentan in den USA ja nicht so wohl gelitten ist an dieser Stelle. Darüber haben wir uns ja auch schon hinreichend auch ausgelassen und haben auch darüber diskutiert, was da gerade unter der neuen Trump-Regierung eben passiert ist. Also man sieht ganz klarer Fokus auf Nordamerika, wohingegen Europa noch stärker so ein bisschen unter diesem Effizienzmantra steht und auch so ein bisschen der Fokus stärker in den Bereich kleinere, günstige Elektroautos gerichtet ist. Man will zusammen zum Beispiel mit dem chinesischen Partner Dongfeng hier stärker einsteigen oder mit Leap Motor auch. Das ist ja auch eine chinesische Marke, die mittlerweile auch zum Stellantis-Konzern dazugehört. Auch hier will man, wie gesagt, das Thema günstige Elektroautos irgendwo forcieren und auf dem europäischen Markt stärker positionieren. Ich habe es gesagt, Partner spielen eine große Rolle in der neuen Strategie von Stellantis. Das soll ganz klar auch Geschwindigkeit bringen. Das soll auch Effizienzen bringen, wenn man stärker auf Partner setzt, vor allem auch aus China. Ich habe es gesagt, das Thema Leap Motor, Dongfeng, will man die Partnerschaft nochmal stärker ausweiten, auch für Europa. Dann gibt es weitere Kooperationen, die angekündigt wurden, unter anderem mit Jaguar Land Rover soll es eine stärkere Zusammenarbeit an dieser Stelle geben. Und hier will man natürlich auch schnelleren Zugang zu kostengünstigen Elektrotechnologien haben und natürlich auch das Thema Entwicklungskosten am Ende zurückbringen. Ja, also wenn man das Ganze mal so ein bisschen zusammenfasst, das ist es ist schon ein enormer strategischer Aufschlag, aber es ist vor allem, finde ich, eine Neujustierung. Es ist kein Abwenden sich von dieser Strategie, die bislang Stellantis gefahren hat. Aber man will weniger quasi über alle Marken, über alle Märkte das Thema gleich behandeln, sondern man guckt sich schon eher spezifischer an, wo gibt es Potenziale für das Thema Profitabilität, für das Thema Margen. Wo setzt man vielleicht diesen Antriebsfokus? Wo setzt man diesen Technologiefokus? Das ist ein deutlich fragmentierteres Vorgehen oder differenziertes Vorgehen als vielleicht zuvor, wo man das doch ein bisschen gleich behandelter hat. Man setzt eben mehr auf Partnerschaften anstatt auf Eigenentwicklung und man will sich doch stärker auch auf Kernmärkte wie zum Beispiel Nordamerika konzentrieren. Also das ist an dieser Stelle eben ganz klar zu sehen, dass es hier deutlich differenzierter jetzt zugeht bei Stellantis.
Ja, ich denke, da wird man ja auch, da haben wir ganz viel schon drüber diskutiert, der One-Fits-All-Ansatz, den gibt es in der Autoindustrie einfach nicht mehr. Und den hat vielleicht Stellantis sogar auf die Spitze getrieben, absolut auf die Spitze getrieben, indem man einfach mit diesem globalen Fußabdruck von 14 Marken, du hast es gerade schon gesagt, alle gleich behandelt, also im Prinzip einfach gesagt hat, wir bringen jetzt im Prinzip das, was wir haben, global auf die Märkte, und dann wird man uns das alles schon abnehmen. Und das hat sich dann gerade im Absatz niedergeschlagen, dass das nicht so ist. Und wie du schon sagst, jetzt wird man ein bisschen dem der Abkehr vom One-Fits-All-Ansatz und mehr der Lokalisierung Rechnung tragen. Und ja, auch das jeweilige Produktportfolio dann auch auf den jeweiligen Kernmärkten vorantreiben.
Ja.
Sicherlich ein Ansatz, der nachvollziehbar ist, den viele Hersteller momentan einschlagen und der im Kontrast wahrscheinlich auch aktuell, ich finde, diese Neujustierung zeigt gut auf, woran Stellantis vorher gekrankt hat.
Ja, absolut. Und ich habe auch noch mal ein paar Expertenmeinungen gesammelt oder haben geschaut, was die Experten so sagen zu dieser neuen Strategie, die Stellantis hier jetzt verkündet hat. Unter anderem Frank Schwope, der hat sich gegenüber dem Magazin Forbes geäußert. Und er ist überrascht, und das finde ich auch einen interessanten Aspekt an der ganzen Sache, dass Stellantis tatsächlich weiterhin an diesen Marken festhält, also an allen 14 Marken festhält. Er hatte nämlich erwartet, dass es doch durchaus sein könnte, dass man sich vielleicht langfristig oder mittelfristig von Marken auch verabschiedet. Er wird das Ganze, auch diese Zweigliedrigkeit, also dass wir auf der einen Seite so ein bisschen die Kernmarken haben, auf der anderen Seite die Marken, die in der zweiten Reihe stehen, dass er sagt, dass es so ein bisschen wirkt jetzt, als ob jetzt Citroën, Opel, Chrysler, das so ein bisschen die Problemkinder im Konzern sind und die man vielleicht langfristig auch gar nicht behalten will. Und er würde schon einschätzen, dass eben nicht alle Marken langfristig überleben werden, sondern dass er sich durchaus vorstellen kann, dass es da zu Zusammenarbeit oder zu Fusionen auch mit chinesischen Partnern kommen könnte in Zukunft. Das mal die Einschätzung von Frank Schwope. Dann habe ich von Pedro Pacheco noch eine Einschätzung gefunden von Gartner, der den Strategieplan zwar durchaus als ambitioniert bezeichnet, aber er sagt, es fehlen ihm so ein paar Details. Die Investitionen seien für ihn zwar hoch, aber es bleibt doch ein bisschen unklar, wie das Ganze auch umgesetzt werden soll. Das Thema Partnerschaften kritisiert er so ein bisschen, dass natürlich Partnerschaften auch an vielen Stellen die Komplexität erhöhen und dass man eben sich da vielleicht auch in eine erneute Abhängigkeit, gerade was das Thema chinesische Unternehmen anbelangt, wieder gibt. Und das könnte langfristig eben auch zu einem Problem werden. Also er sieht es auch eher positiv, vielleicht ein bisschen positiver als Frank Schwope noch, aber ihm fehlt so ein bisschen noch die Ausgestaltung des Ganzen, wie bei bestimmten Dingen das Ganze auch funktionieren kann und eben auch das Thema Abhängigkeit, die ja jetzt vielleicht auch wieder größer werden kann, wenn man doch ein paar Dinge wieder auslagert. Also da auch durchaus kritische Töne aus der Automobilexperten-Ecke.
Nachvollziehbar. Ich denke mir bei all dem so ein bisschen, wenn wir diesen hohen Flug von Stellantis Anfang der 2020er angucken und dann, wie es dann eben doch von der Realität eingeholt wurde, denke ich mir so ein bisschen, und zwar gar nicht hämisch, warum soll es eigentlich Stellantis anders gehen als allen anderen? Also die Wahrscheinlichkeit in der schwierigen Lage, in der sich die weltweite Automobilindustrie befindet, mit all den Themen, die momentan auf der Welt ja existieren und auch auf die Branche sowie alle Branchen einprasseln, dann ist eigentlich schon fast, muss man sagen, fast schon unwahrscheinlich, dass jetzt einfach so ein Player um die Ecke kommt, ein paar Weichen stellt und brutal erfolgreich ist. Ja, da musste irgendwo ein Haken dran sein und der Haken kam dann schon wirklich einfach 3 Jahre später. Ja, das ist so ein bisschen was, diese Mammutaufgabe, diese Transformation zu begleiten, ein extrem attraktives und zum Teil eben auch lokal geschärftes Portfolio zu haben und gleichzeitig aber auch das Geld zu verdienen, sich all das leisten zu können, ist etwas, wo momentan wahrscheinlich kein Player wirklich extrem gut fährt, das zu machen. Und schon gar nicht, muss man sagen, schon gar nicht die Volumenhersteller, die eben da nicht üblicherweise über große Marge kommen und damit eben extrem profitabel sind und viel Geld verdienen, um sich all das leisten zu können. Klar kann man festhalten, sicherlich werden Player wie BMW, Mercedes da momentan schon auch ganz gut durchnavigieren, wenn man es mal so im Gesamten betrachtet. Aber ja, da war vielleicht auch bei Stellantis, war vielleicht 2-3 Jahre lang die Welt auch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein.
Ja, Ja, ich glaube auch, dass es natürlich jetzt auch für so einen Riesenkonzern, für so einen Multikonzern auch schwierig wird, da von heute auf morgen quasi das Ruder auch wieder rumzureißen und da auch wieder in bessere Fahrwasser zu kommen. Also das wird schon auch noch dauern und das ist auch nicht einfach, auf so mit so vielen Marken in so vielen Märkten unterwegs zu sein und das auch immer so im Blick zu haben und auch sofort die Effekte eines solchen strategischen Umschwungs vielleicht auch zu merken an dieser Stelle. Ja, Pascal, das war auf jeden Fall interessant, da mal wieder auf so einen ja Riesenkonzern zu schauen und auf das, was da strategisch jetzt neu gedacht wird. Wir verfolgen das natürlich weiter und da werden sicherlich auch noch einige Dinge in naher Zukunft kommen, gerade auch was das Thema Produktion in Europa anbelangt, was da auch mit Leapmotor noch passiert. Das finde ich super spannend, wie sich da Stellantis weiterhin aufstellt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, welches Problemkind wir in der nächsten Woche besprechen. Aber da gibt's ja momentan in der Branche auch einige.
Erfolgsgeschichten, Janik. Wir suchen Erfolgsgeschichten.
So ist es. Alles klar.
Bis nächste Woche.
Dann bis nächste Woche. Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.